Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World. Aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch Queer Eye?
Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Das ist Steve's Queer World Time hier bei Radio MKW, wie jeden Montag 21 Uhr. Und ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern gehabt und das Osterhäslein hat euch ganz viele bunte Eier und was auch immer mitgebracht. Ich habe heute keinen Osterhasen für euch, aber sowas ähnliches. Ich habe heute einen ganz, ganz lieben Menschen an der anderen Leitung sozusagen sitzen, den Uwe. Grüß dich, Uwe. Hallo und herzlich willkommen bei Steve's Queer World. Und ich höre dich noch nicht, Uwe. Ich nehme es mehr Kulpa, Leute. Aber jetzt hallo Uwe, herzlich willkommen bei Steve's Queer World. Dann machen wir das Ganze doch nochmal.
Wunderbar. Hallo Steve, freue mich, dass ich dabei sein darf. Herzliche Grüße vom Rhein an Main und Kinzig.
Genau, denn du bist ja nicht gerade um die Ecke. So weit ist es jetzt auch nicht, aber so da hinten Mannem, da hinten die Richtung, richtig?
Genau.
Ja, siehst du doch mal. Ich habe dich heute eingeladen, weil ich ja die ganze Zeit schon versucht habe, das Thema vom CSD oder das Thema CSD Deutschland ein bisschen auch an die Zuhörerschaft zu bekommen. Denn viele wissen nicht, dass es den CSD Deutschland gibt. Und da du ja ein sehr untriebiger Mensch bist, der eben überall ein bisschen die Finger mit im Spiel hat, habe ich dich euch tatsächlich für zwei Themen direkt gewinnen können. Da du ja auch Mitglied in der EPOA bist, sagt man in der EPOA oder in dem EPOA?
In der
EPOA.
Ja, das ist eine Organisation und dann ist es die.
Genau. Was so alles dahinter steckt, das werden wir natürlich in den nächsten 2 Stunden klären. Jetzt die Dusty Springfield hatten wir ja schon. Was vielleicht viele nicht wissen, dass Dusty Springfield tatsächlich eine queere Person war. Ich habe mir nicht heute Abend einfach wieder ein paar queere SängerInnen rausgesucht. Auch einmal so Oldtime, denn mit dem nächsten Song gehen wir ganz, ganz, ganz weit in der Geschichte zurück. Und zwar in den Blues, da gab es Ma Rainey, die tatsächlich so ein bisschen bi oder lesbisch war und das auch offen gelebt hat. Und ich dachte mir, das sollte eigentlich der Einstieg in die Sendung sein mit so einem alten Klassiker. Aber okay, dann bringe ich den jetzt. Und ja, das ist so der erste Song, der jetzt nochmal ein bisschen geschichtlich nach hinten geht. Und Uwe, wir hören uns gleich. Und jetzt kommt erstmal Ma Rainey mit Jealous Hearted Blues.
You can have my money, baby. Hang on, but for God's sake, leave my man alone. Cause I'm jealous, jealous, jealous hearted.
Damals gab es schon queere SängerInnen und das dachte ich mir, lasse ich mir nicht nehmen, noch sowas Uraltes mal auszukramen. Aber natürlich wusste ich das nicht einfach mal so. Ich habe jetzt kürzlich den Film geschaut auf Netflix mit Viola Davis und daher wusste ich das und habe da mal ein bisschen gegoogelt. Da habe ich gedacht, das passt doch gut ins Thema. Uwe, wir sind schon wieder zurück, weil wir ja schon einen Song vorausgespielt haben. Im ersten Step sprechen wir immer erst einmal über die Person, die da so jetzt in meiner Sendung mitquatscht. Und natürlich bist du auch eine sehr interessante Persönlichkeit, deshalb möchten wir ein bisschen was von dir erfahren. So ein kleiner Steckbrief, wie alt, woher, was sind so deine Hobbys, wenn außer Verein und Ehrenamt, was ist dein Beziehungsstatus, muss ich vielleicht ein bisschen Kuppler spielen, einen kleinen Aufruf starten oder nicht? Ja, leg doch mal los.
Wer weiß, ja. Ich weiß ja nicht, wie alt der Song ist, den du gerade gespielt hast. Also ganz angesprochen habe ich mich nicht gefühlt. Also ich bin Jahrgang 65, also gerade 56 geworden. Und ich komme aus der wunderschönen Pfalz. Und ich lebe auch in dem schönen Teil von dem grünen Ludwigshafen. Ich weiß, die Stadt ist immer im Verruf hier, gibt Ludwigshafen am Rhein. Aber ich als Ortskundiger kann sagen, es gibt auch hier sogar super schöne Eckchen und Fleckchen, in denen man es auch länger aushalten kann. Ich bin der lebende Beweis.
Und ihr habt doch auch tatsächlich die lesbische Tatortkommissarin dann vor Ort, ne? Oder zumindest spielt sie da immer.
Sie ist regelmäßig da, genau. Sie kommt immer wieder an den Tatort zurück.
Sozusagen.
Über 30 Jahre. Ja, und es ist auch, glaube ich, eine ganz patente Frau. Und da kann man sich immerhin auch noch eine Scheibe abschneiden, auch für die Community.
Genau.
Sei bei der Gelegenheit gleich mal erwähnt.
Ja, das ist so.
Ja, meine Brötchen verdiene ich auf einer Bank. Ich habe halt auch nichts Anständiges gelernt, aber ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich mache. Ich bin Berater. Mhm. Mein großes Hobby, außer den Ehrenämtern, die ich habe, ist das Theater. Also ich spiele auch schon seit Jahrzehnten, seit der 8. Klasse, könnt ihr nachrechnen, wie lange das her ist, aktiv Theater oder mache auch Regie. Mhm. Hier in der Gegend, hier in der Vorderpfalz und mache das auch semi-professionell. Also in dem Fall bin ich durchaus auch käuflich und mit großem Engagement dabei. Aber auch wie die CSD-Szene ist auch das Theater natürlich jetzt momentan pandemiemäßig quasi nur noch im Koma aktiv, mit künstlich am Leben gehalten. Das ist alles sehr schwer. Vielleicht wird es jetzt über den Sommer mit Freilichtveranstaltungen auch wieder besser.
Wollen wir mal hoffnungsvoll bleiben.
Genau, genau. Und wer es wissen will, ich bin zu haben.
Du bist zu haben. Ich habe so viele Singles in der Sendung. Ich muss unbedingt mal so eine Kupplersendung machen. Also,
ja, das machen wahrscheinlich diese Ehrenämter. Ne? Jemand, muss man da
ja das kann natürlich haben, sein. Kostet
es Zeit,
ja, das stimmt, ja. Wie sieht es denn mit deinem Outing aus? Jetzt bist du ja schon etwas reifer und hast natürlich auch ganz andere Zeiten mitgemacht, wie jetzt, sag ich mal, die Twents, wie man so schön sagt, oder Teenies, auch, sag ich mal, das Alter zwischen 20 und 30. Kann sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie die Zeit war, als du Jugendlicher warst oder vielleicht auch entdeckt hast, dass du anders bist wie deine Mitmenschen, dass die Zeit damals doch etwas schwieriger war. Gab es denn von deiner Seite aus so ein richtiges Outing, so Mama, Papa hinsetzen, muss euch was sagen, am besten unter dem Weihnachtsbaum oder wie war das so bei dir?
Ja, also da muss ich wahrscheinlich auch sagen, ich bin wie in vielen Dingen auch in dem Punkt ein vollkommen untypischer schwuler Cis-Mann. Bei mir gab es kein Crash-Boom-Bang-Outing. Mhm. Ich denke, wie auch bei vielen war das wohl auch so, dass es das Umfeld eher gewusst hat als einer meiner selbst. Das war ganz normale Pubertätszeit, in der man sich überlegt hat, oder natürlich, überlegt wäre jetzt zu kopfmäßig. Mhm. Man hat einfach so gewisse Gefühle entwickelt und konnte aber auch erstmal gar nicht einordnen. Und war natürlich schon auch klar, dass es ein bisschen anders als die anderen, wobei man ja auch nicht gewusst hat, wie die anderen ticken, ganz ehrlich. Also, okay. Aber letztendlich habe ich das, wie auch viele Sachen in meinem täglichen Leben und auch heute, mit mir ausgemacht. Mhm,
okay.
Und als es für mich so klar war, und dann war das auch schon, sagen wir mal, relativ spät, also vielleicht so um 16, mit 16 rum oder mit 17, dann war das für mich auch Fakt. Mhm. Und dann hatte ich auch, naja, ich bin eben, es war in den 80ern, da waren wir schon so ein bisschen revolutionärmäßig unterwegs, auch damals schon mit Theatergruppen und gegen NATO-Doppelbeschluss auf die Straße gegangen, und das war so ein bisschen ein schräger Vergleich, vielleicht so wie die wilden 60er. Ich wollte darüber auch gar nicht diskutieren.
Okay.
Das war für mich einfach gesetzt, und und ich bin davon ausgegangen, die Menschen haben mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Und das lebe ich auch heute noch. Also es gibt von mir auch kein Outing am Arbeitsplatz, aber alle wissen das. Und wir sprechen auch darüber. Mhm. Aber es hat mich noch nie jemand gefragt, sag mal, Uwe, bist du jetzt eigentlich schwul oder was bist du? Weil ich gehe mit Männlein und Weiblein gleichermaßen im Berufsfeld um.
Also ja, ja, klar.
Gehe ich davon aus, es gibt keine Unterschiede.
Mhm.
Ja. Was natürlich bei uns anders ist, gerade die Männer in meinem Umfeld, die Heterosexuellen, sind wahnsinnig interessiert an unserem Sexleben. Ich finde immer,
komisch, oder?
Ich frage mich immer, was ist denn so spannend daran? Reden sie denn mit ihren heterosexuellen Kollegen genauso interessiert, neugierig darüber wie mit mir? Aber ich bin jetzt auch nicht so jemanden, der das also jemanden unbedingt auf die Nase bindet. Mhm. Dafür habe ich ja meine Lieben und meine Freunde, und das ist ja nun Privatsache.
So schaut's aus. War es in der Zeit dann für dich, aber es war ja auch tatsächlich die Zeit, in der AIDS ja wirklich ein ganz großes Thema war. War das für dich persönlich, was jetzt, sag ich mal, Partnersuche, Spaßsuche und dergleichen, hat das da schon eine große Auswirkung gehabt, oder warst du wirklich noch so ein bisschen losgelöst von dem Thema?
Also das hat schon, gerade in der Zeit, wo ich es mit mir selber im Reinen war und sage, ja, okay, ich will Männer, da hat es schon eine große Rolle gespielt. Weil zu der Zeit, in den Ende der 80er, war HIV und die AIDS-Erkrankung schon sehr, sehr präsent.
Sehr präsent, ja.
Und man wusste natürlich zu dem Zeitpunkt nicht genau, wie geht das weiter. Wird es jemals einen Impfstoff, aktuelles Thema, geben? oder wie schützt man sich? Wie wird das ganz zum Anfang halt auch, wie wird das denn überhaupt übertragen?
Mhm.
Also in dieser Zeit hatte ich dann so meine eigene Erkenntnis, ich bin schwul. Und das hat natürlich wahrscheinlich auch so im Nachgang, im Rückblick auch dafür gesorgt, dass dieses ganze sich öffnen oder auch auf Kontaktsuche gehen, sich durchaus verzögert hat. Es war nicht so im Vordergrund gestanden.
Mhm. Ne? Und wahrscheinlich auch nicht immer einfach.
War nicht immer einfach.
So ja. Dieses, du sagst ja schon, so revolutionärmäßig unterwegs gewesen, schon früher. Ist das so ein bisschen auch der Hintergrund, warum du dich so stark in verschiedenen Organisationen engagierst, auch was gerade was die queere Community betrifft?
Doch.
Also doch. Die Langeweile, also ist es vielleicht viele, auch ein bisschen.
Viele geworden sind, das war jetzt so, das war so treppenmäßig. Ne?
Mm, okay.
Ich habe bei meinem Heimatverein angefangen und mit den CSD zu organisieren und habe mich halt da auch stark gemacht für den Austausch und das Lernen auch von anderen CSDs. Und da ist man eben halt auch so in die Vernetzungsschiene gekommen, lokal, regional, national, international. Sagen wir mal so, das hat sich aufeinander aufgebaut.
So führt aber eins zum anderen.
Das genau, woher das wohl kommt, ist, also ich habe irgendwo durch meine Vorfahren oder Eltern ein Gerechtigkeitsgen vererbt bekommen, und das ist also ja scheinbar sehr aktiv und dominant. Und mir geht es eben halt vor allem um unsere Gleichstellung und die Sicherung unserer Rechte innerhalb der Gesellschaft. Und das ist mir mein Anliegen, ja.
Wir kommen auch dann gleich zu einem der großen Aufgaben von dir, den CSD Deutschland. Da wirst du uns dann gleich ein bisschen zur Historie erzählen und auch, wie das alles zustande gekommen ist. Bis dahin gibt es ein bisschen queere Musik. Adam Lambert mit Trespassing und der Uwe Hörner ist noch hier bei mir in der Sendung. Leider nicht im Studio, das wäre ganz toll gewesen, dich mal wieder in Persona live und in Farbe zu sehen. Farbe habe ich dich zwar hier auf dem Bildschirm, aber wir haben uns schon tatsächlich anderthalb Jahre, ja, tatsächlich nicht mehr sehen können, aufgrund der komischen Geschichte, die da gerade so um uns rumschwirrt, ne? Uwe, CSD Deutschland, darüber möchte ich mit dir jetzt sprechen. Viele Menschen da draußen würden fragen sich jetzt wahrscheinlich, was ist jetzt CSD Deutschland? Was machen die? Wer ist das? Erzähl uns doch mal ein bisschen, was ist der CSD Deutschland und wie hat sich das Ganze überhaupt ergeben? Dass man eine Art Dachverband, nenne ich es jetzt mal, für die deutschen Prides, genau, will ich es mal nennen, ja.
Genau, das ist der Sinn und Zweck. Also jeder, ich sage jetzt mal jeder oder jede, kennt einen CSD oder hat schon mal davon gehört. Und natürlich deine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, die sind natürlich Experte auf dem Gebiet, aber wir erleben es immer wieder, dass das immer noch was ganz Neues ist für manche in unserer Gesellschaft.
Ja. Das ist richtig, ja.
Ja. So, und die meisten verbinden natürlich mit dem Begriff CSD diese Großveranstaltungen eben in Köln, in Berlin, in Hamburg, in Frankfurt oder in München. Aber wir wissen, das ist ja nicht die ganze CSD-Welt, sondern es geht ja noch viel, viel weiter. Zum Glück haben wir mittlerweile in Deutschland fast 80 CSDs, die also normalerweise, also in normalen Jahren stattfinden. Der CSD Deutschland versteht sich eben als Dachorganisation, als gemeinsame Plattform dieser CSDs, um diese CSDs auch zu bewerben, überregional und international, und auch den CSDs eben eine Plattform zu bieten, wo sie sich eben selber austauschen können, wo wir Informationen zur Verfügung stellen oder auch für die CSD-Landschaft in Deutschland als Ansprechpartner für überregionale oder bundesweite Stellen, sage ich jetzt mal, Ämter, auch Ministerien als Ansprechpartner dienen.
Okay. Das, was unter anderem, einfach um mal ein Beispiel zu nennen, ist, dass CSD Deutschland zum Beispiel mit der GEMA ein spezielles Abkommen, sag ich mal, ein Agreement hat, für die CSDs, die Mitglied des CSD Deutschland sind, eine gewisse Vergünstigung oder einen gewissen Tarif sozusagen für ihre Veranstaltungen dann zahlen. Also nur mal um den ZuhörerInnen dort draußen auch immer so, also das ist jetzt mal ein simples Beispiel, aber du sagst ja auch so sehr stark die Vernetzung, was ja auch wirklich super funktioniert, da bei euren Treffen ja auch die unterschiedlichsten Charakteren von den, wie du sagtest, Berlin, keine Ahnung, 1,5 Millionen CSD zu, was war jetzt der kleinste? Ich glaube, vorletztes Jahr war der kleinste, oder? Bitte? Vorletztes Jahr war der kleinste gewesen, oder? Gab es nicht einen mit Traktoren sogar?
Es gibt zwei mit Traktoren, einmal im Wendland und sogar bei mir in der Nähe im Baden gab es den CSD auf dem Dorf, in so einem kleinen badischen Weindorf. Ich glaube, da waren mehr Beteiligte als Einwohner dabei, aber es war eine wunderbare Geschichte mit meiner Freundin Simona, die dort als Winzerin und Weinprinzessin lebt und arbeitet. Und sie hat es also da inszeniert und initiiert, und wir haben von Mannheim da auch natürlich Manpower und waren hier tatkräftig mit Lust und Laune dabei, auch im Pandemia, weil so auf dem Traktor kannst du dich ja nicht anstecken.
Ja, das stimmt. Da passen ja nicht so viele Menschen drauf. Aber das ist halt, genau, das ist eben so dieser Austausch, der auch zwischen den verschiedenen Größen einfach stattfindet, wo Erfahrungen oder auch tatsächlich vielleicht Kontakte hergestellt werden mit KünstlerInnen und dergleichen.
Das heißt, also da muss ich gleich einhaken. Das machen wir nicht. Da
werden wir nicht
überfordert.
Ihr nicht, aber untereinander dann.
Ja, genau. Aber natürlich ist es ein Thema, das gerade bei den Netzwerktreffen, die zweimal im Jahr stattfinden, immer wieder aufploppt, wo man sich eben austauscht. Mhm. Du, wen habt ihr letztes Jahr gehabt? Wer kamen gut an? Sind die zickig auf der Bühne oder hinter der Bühne oder nicht? Oder sind die handzahm? Also da findet schon ein reger Austausch statt und das merken auch die Künstler, wenn man sie weiterempfiehlt, woher das kommt und wohin das führt und dass alle davon letztendlich profitieren. Ich gerade gesagt habe, wir machen normalerweise eben zweimal im Jahr so ein Vernetzungstreffen in Persona, wo man sich eben zusammenfindet. Und dann versuchen wir natürlich auch externe Redner und Vortraghaltende einzuladen. Und das ist auch ganz unterschiedlich. Also wir hatten zum Thema Homophobie im Fußball Markus Urban, also der wirklich echte erste geoutete Profifußballspieler in Deutschland, also lange vor Thomas Hitzlsperger, der da ein Referat gehalten hat und auch da weiter arbeitet eben für die Community. Wir haben vom Felspolz, also vom, das ist die Vereinigung der schwulen und lesbischen Polizistinnen und Polizisten in Deutschland, jemand gehabt, der eben aus seiner Sicht eben berichtet. Mhm. Oder eben auch die Vereinigung CSD ist für Alte da, die auch hier zum Beispiel referiert aus dem Blickwinkel eben von der älteren Generation, die auch natürlich im CSD beteiligt sein will. Und das ist halt auch eines unserer Hauptkriterien unsere Arbeit, dass wir natürlich versuchen, den CSDs zu vermitteln, auch wenn sie es wollen, so inklusiv und divers wie möglich zu sein oder zu werden. Auch wenn wir das alle eigentlich in unserer DNA haben, manchmal in der Praxis vergisst man manchmal was. Und vielleicht eben, sagen wir mal, denkt jeder CSD daran, an Rollifahrer sie zu integrieren. Gibt es da Barrieren im wahrsten Sinne des Wortes, die Rollis einfach problematisch sind oder eben auch für Blinde oder für was es ja auch mittlerweile weiter rum gesprochen hat und auch immer weiter in der Praxis vorkommt, dass man eben auch für Gebärdensprache, man eben Gebärdendolmetscher auf der Bühne hat, ist halt alles auch eine Kostenfrage. Und
das
dann
stimmt,
tauschen wir uns natürlich darüber aus, wie kann man das finanzieren? Und es gibt Stiftungen und Institutionen, die da auch manchmal einen Topf dabei haben, aber man muss sich eben melden. Und das sind eben so wichtige Dinge, die man halt dann auch manchmal nur im Vier- oder Sechs-Augen-Gespräch erörtern kann. Ja.
Wie lange gibt es den CSD Deutschland schon?
Ich war nicht dabei, aber ich habe mal recherchiert. Es müsste so 2002, 2003 gewesen sein.
Doch schon so lange, okay.
Doch schon so lange, ja. Da war auch lange Zeit Funkstille, würde ich mal sagen, weil es war im Anfang ein sehr elitärer Kreis. Da hatten sich Berlin, München und Hamburg, glaube ich, und Braunschweig zusammengefunden und haben sich mal auf dieser kleinen Ebene eben in den jungen 2000er Jahren ausgetauscht. Und es war auch nicht so bekannt eigentlich so in der restlichen CSD-Szene, die eben auch in der Zeit auch erstmal so entstanden ist. Mhm. Die Saat das in
so viele auch,
jetzt mal aufgegangen ist, dass es dann halt auch mal ein CSD in Darmstadt gegeben hat oder in Münster, in Bremen oder sonst wo. Genau. Und diese kleineren oder sagen wir mal lokaleren CSDs haben sich in der Regel erst einmal so ein bisschen so untereinander gefunden. Also so Wiesbaden und Frankfurt und Mainz und Koblenz, ja, und Darmstadt und Mannheim zum Beispiel. Und bis man damit gemerkt hat, aha, da gibt es ja was, das ist ein bisschen größer. Und erst dann, so 2012, 13, ist man da auf diesen Zug aufgesprungen und hat sich auch mal gemeldet und sagt, hallo Berlin, es gibt uns übrigens auch.
Ja, ja.
Und wir sind hier so 30 in der Rhein-Main-Neckar-Schiene, wir möchten hier mitreden. Ja. Und so hat es plötzlich eine ganz andere Dynamik bekommen und es wurde also diese große Gemeinschaft mit jetzt fast 60 Mitgliedern vom CSD Deutschland und da sind wir nun also relativ erfolgreich, darf man sagen. Und ja, aber es, wie du schon gesagt hast, uns kennt nicht jeder, ja, weil wir veranstalten ja keinen eigenen CSD, sondern genau, wie gesagt, wir halten hier die Stränge beisammen und gucken, dass wir alle an einen Tisch bekommen und dass sich alle gegenseitig befruchten. Es sollte keine sexistische Anspielung sein, das sagt man manchmal.
Ja, so, ja, das passiert wahrscheinlich auch manchmal bei den Vernetzungstreffen, aber ganz das ist ein anderes Thema. Welches Amt hast du denn momentan, weil du hast ja immer unterschiedliche, glaube ich, sagtest du ja schon mal im Vorgespräch so.
Ich bin momentan eigentlich aber auch schon immer zuständig für die Vernetzung, das heißt also eben für die Verbindung eben vom CSD Deutschland auf die lokalen Netzwerke. Es gibt ein Netzwerk für den Südwesten und es gibt ein für den Norden und es gibt das Netzwerk von Nordrhein-Westfalen, die also nochmal eben auf der kleineren Ebene sich treffen. Mhm. Und natürlich gibt es eben andere bundesweit aktive Community-Gruppen wie den LSVD, den vielleicht jeder kennt, oder eben Felspols oder die Wirtschaftsweiber etc. Und auch da halten wir natürlich auch Verbindungen hin und tauschen uns aus. Der CSD Deutschland ist auch Mitglied eben in anderen überregionalen oder internationalen Vereinigungen wie jetzt Interbreit, EPOA oder ILGA Europa. Und da bin ich auch der Vertreter für uns in diesen Organisationen.
Und über EPOR und dergleichen werden wir natürlich nachher nochmal sprechen. Nach der Musik wirst du uns auch nochmal ein bisschen erklären, was so die Arbeit und Projekte vom CSD Deutschland sind. Sehr gern. Jetzt haben wir ein Urgestein in der dabei und ich glaube, der ist auch queer. Also, ich habe meine Hausaufgaben super gemacht.
Applaus, Applaus, Applaus.
Ja, auf jeden Fall. Also Eigenlob. Es ist ja keiner hier, der mich lobt. Das ist ja das. Danke, danke. Uwe, der CSD Deutschland, du hast ja gerade so ein bisschen zur Historie erzählt und was jetzt natürlich noch ein bisschen interessanter wird, sind dann so Projekte, die ihr selber initiiert, welche Initiativen gibt es da und wie ist dann auch der CSD Deutschland involviert oder wo ist er auch involviert? Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, also vorab wäre es mir wichtig noch zu sagen, ich bin es ja nicht alleine. Der Vorstand vom CSD Deutschland besteht momentan aus 7 Menschen.
An dieser Stelle mal ganz liebe Grüße, falls jemand zuhört.
Ganz liebe Grüße, ja. Das ist die, nur dass man es mal weiß, weil wir versuchen darauf zu achten, es so divers aufzustellen und auch regional das Bundesgebiet abzubilden und dann noch altersmäßig und natürlich jede Ethnie. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist nicht machbar, aber wir versuchen es. Also dabei ist die Britta vom CSD in Frankfurt und die Silke vom CSD in Dresden, der Henrik vom CSD in München, der Kai vom CSD in Oldenburg, der Ronald vom CSD in Bielefeld und vergesse ich jetzt gerade einen?
Könnte Falco sein.
Ja. Und nein, Falco ist nicht mehr im Vorstand. Ist
nicht mehr. Okay. Ich bin ja gar nicht mehr up to date.
Meine Wenigkeit vom CSD Rhein-Neckar für die Metropolregion um Mannheim und in Mannheim herum. Projekte. Also da haben wir eine ganze Menge eigentlich immer am Start. Letztes Jahr war das Großprojekt vom CSD Deutschland die Beteiligung der deutschen CSDs beim Global Pride. Global Pride war eine Aktion, um Pride und CSD möglich zu machen in der Pandemie als globaler Livestream.
Okay.
Und da hat sich also tatsächlich die ganze Welt beteiligt und Ronald und ich, wir haben das gemanagt jetzt im Prinzip für die Zeitzone der mitteleuropäischen Zeit. Also das war dann eben von Spitzbergen bis Südafrika haben wir hier organisiert und es haben sich auch sehr viele deutsche CSDs beteiligt daran und haben einen Videoschnipsel oder einen Musikbeitrag eingereicht und waren dann Teil von diesem 26-stündigen Non-Stop Live-CSD-Event global. Es hatte eine Reichweite von über 56 Millionen, die das zugeschaltet haben. Es ging gleichzeitig über einen Facebook-Livestream und auf YouTube. Es war ein riesen Erfolg. Vielen Dank auch für alle, die sich da beteiligt haben. Für jeder, der sich da draufgeschaltet hat, hatte natürlich auch die Möglichkeit zu sehen, was passiert denn links und rechts von uns und weiter unten auf dem Globus. Und wir haben ein enormes positives Feedback bekommen von Menschen wirklich von überall auf der Welt zu sehen, oh mein Gott, ich habe das gesehen, ich komme aus der Mongolei und ich habe gedacht, ich bin der Einzige hier auf meiner Brache, aber es ist ja nicht so. Ja, das sind ja Menschen in Peking, in Hongkong und in Tanger und in Rio de Janeiro, die sind wie ich und das war ein tolles Gefühl auch für die Gemeinschaft.
Cool.
CSD Deutschland macht sich auch stark für die polnische Community, die ja momentan seit ein, zwei Jahren noch stärker drangsaliert wird von der katholischen Kirche in Polen. Das kann man nicht anders sagen, das ist so. Und der polnischen Regierung. Es gibt ja dort diese sogenannten LGBT-freien Zonen. Und wir versuchen, die Kollegen bei der Gestaltung und der Umsetzung von Demos in Polen zu unterstützen. Das ist auch ein großer Schwerpunkt, auch dieses Jahr für uns.
Da werden wir auch nachher auch nochmal allgemein über die Lage von Europa sprechen, weil Polen ist ja nicht so das einzige Land, in dem es gerade ein bisschen düster für queere Menschen ist. Ja.
Nee, das wird sich ja aus der Erfahrung nicht ändern. Das ist ja, sagen wir mal, wenn man Minderheit ist, ist man ja immer gerne gern genommenes Opfer von denen, die sich halt größer machen wollen, als sie wirklich sind. Sei es nur eine religiöse Minderheit oder eben eine Minderheit aus der Community. Das ist ja ein probates Mittel. Und da wird leider unsere Arbeit nie enden. Projekte für uns auch dieses Jahr ist zum Beispiel, wenn möglich, das ist ja nun auch schwierig, es findet ja in Kopenhagen ein World Pride statt und wir möchten natürlich auch, dass der CSD Deutschland und seine Mitglieder dort sichtbar und auch hörbar sein sollen und wenn es möglich ist, werden wir uns auch dort vor Ort beteiligen bei der Demo oder eben auch in der Veranstaltung für die CSDs von Deutschland, wie wir es auch vor zwei Jahren in New York mit großem Erfolg, es war auch ein Riesenspaß, gemacht haben und das möchten wir auch gerne dieses Jahr durchsetzen. Kopenhagen hat schon gemeldet und gewunken, es wird eine Großveranstaltung geben dort. Ob wir dabei sein dürfen, das wissen wir. Schalten Sie auch nächstes Jahr wieder ein, wenn Sie Uwe Hörner sagen hören, ich weiß es nicht, alles so unsicher.
Die große Frage. Aber gucken wir mal. Aber New York, ja, jetzt hast du mich wieder neidisch gemacht. Das war natürlich auch so ein Ding, wo wirklich viele vom CSD Deutschland, oder sag ich mal, jetzt nicht unbedingt als CSD Deutschland, aber doch tatsächlich organisiert durch euch, dann beim World Pride in New York mitgelaufen sind. Ich musste so lachen, ich war ja dann davor beim Bundestreffen und du hattest dann erklärt, wie das dann so abläuft und hast dann schon erzählt, weil wenn die Ersten tatsächlich schon ins Bett fallen, dann werden wahrscheinlich die Ersten, die praktisch eingelaufen sind, am Endpunkt, wenn die Letzten dann dort eintreffen, werden die Ersten schon wieder im Bett liegen, weil sie schon sich müde gefeiert haben. Wie lange war denn die Demo? Hast du es noch im Kopf?
Ungefähr. Also die Demo war über 12 Stunden unterwegs. Und also es ging um 12 Uhr los und wir mussten uns ungefähr eine Stunde vorher an unserem Aufstellort, also eine der Avenues in Manhattan, war dann gesperrt für die europäischen Teilnehmer. Wir standen, also CSD Deutschland war zwischen Rom und irgendwas von den britischen Inseln gestanden. Es war sehr lustig, wir hatten viel Spaß, wirklich. Und waren am Anfang der Demo. Also die Fußgruppen kommen da zuerst, auch wenn das 200 sind, und die großen Trucks kommen danach. Das war also schon mal ein Vorteil. Und wir sind da also gezogen. Es war wirklich eine große Beteiligung. Es waren, glaube ich, über 100 Menschen aus Deutschland da, die für uns auch mitgelaufen sind. Und als wir im Ziel waren, dann, Moment mal, lass mich mal überlegen, da haben wir natürlich noch ein bisschen gefeiert, wie das so ist. Und Ronald und ich haben ein Interview gegeben für die Tagesschau. Und dann sind wir zur Abschlusskundgebung auf den auf den Times Square gegangen. Mhm. Da fand dann eine Live-Show statt, übrigens auch mit Melissa Etheridge, die wir ja gerade gehört haben.
Ja.
Und da haben wir uns diese Abschlusskundgebung angeguckt. Da wurde dann auch dann der World Pride, die World Pride-Statue von New York an Kopenhagen übergeben. Es dauerte dann so 2-3 Stunden. Dann sind wir dann was essen gegangen bei einem sehr netten irischen Restaurant und dann wollten wir eigentlich nach Hause und sind dann 2 Blocks weitergekommen. Dann hieß es dann, es geht hier nicht weiter. Ja, wieso denn nicht? Ja, da läuft ja noch die Parade. Ah. Wie bitte? Das war also Stunden später und es ist dann sehr, sehr, sehr tricky, tatsächlich auf die andere Straßenseite zu kommen. Man muss dann also ewig laufen, bis es eine Unterführung gibt oder man einen New York Cop dann mit irgendeiner Maßnahme besticht, der einen dann da durchlässt. Ne?
Wow.
Es war wirklich irre. Es war also tiefste Nacht und die liefen also immer noch. Es war schon ein Erlebnis, das ich nicht missen möchte.
Das glaube ich dir. Wir sprechen gleich über den Artikel 3 Grundgesetz oder diese Aktion oder sag ich mal, die, wo natürlich auch der CSD Deutschland ein bisschen involviert ist und was im Moment sehr hoch auch gerade in sozialen Medien gehandelt wird. Und bis dahin werden wir auch ein bisschen Erasure hören und Beth Ditto habe ich dann auch noch für euch. Also in diesem Sinne, bis gleich. Haben wir hier noch ein bisschen Feuer reingebracht. Uwe, du bist immer noch bei mir und das freut mich sehr, dass du hier zwischendurch nicht schon die Segel gestrichen hast. Das ist schon mal ein gutes Zeichen.
Keine Sorge, es gibt zwar hier keinen Sekt, da müssen wir noch dran arbeiten, aber so fühle ich mich ganz wohl.
Das wäre ja, naja, die Zukunft wird es noch bringen, dass dann auch die Apple-Geräte dann Sekt durchweg so. Ich glaube, das wird noch kommen, weil, ne? Also gerade, weil ja auch die Schwuppen sehr gerne dann Apple nutzen und dann ist das halt so. Ich glaube, das kommt noch. Bin ich ganz fest davon überzeugt, dass man dann auch dann zusammen Sekt trinken kann.
Man muss ja auch dieses Klischee bedienen.
Ja, so sieht es aus. Aber auf jeden Fall auch zwischendurch mal ein Dankeschön, dass du gerade am Osterfest dir auch die Zeit nimmst, um hier mit mir ein bisschen zu quatschen und den ZuhörerInnen dort draußen auch das Thema CSD Deutschland als auch EPOR später noch näher zu bringen. Aber wir haben ja auch noch ganz wichtige Dinge, über die wir sprechen, wie zum Beispiel die Aktion Artikel 3 Grundgesetze. Da seid ihr als CSD Deutschland ja auch nicht ganz unbeteiligt. Erklär doch mal am besten, wie ihr involviert seid oder wie ihr da unterstützt.
Ja, also diese Initiative, sage ich jetzt mal, zur Aktualisierung vom Artikel 3 des Grundgesetzes ist also eine groß und breit angelegte Aktion, ein Projekt, an dem der CSD Deutschland eben als Plattform natürlich mitwirkt. Es geht ja um, sagen wir mal, das tendenziell um den Kern unserer Botschaft, um den Kern unserer Anliegen. Es ist ein Projekt, an dem über 60 Vereinigungen und auch Parteien beteiligt sind. Und es ist auch ganz wichtig, dass dieses Projekt so breit wie möglich aufgestellt ist. Ne? Dass es auch über die Community hinausgeht und wir so versuchen, so viele Menschen, Bürger, Entscheidungsträger, Meinungsbildner zu erreichen, um hier für unsere Sache auch Gehör zu finden. Mhm. Artikel 3 im Grundgesetz, das ist dieser Artikel, der eben sagt, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft und seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.
Ja.
Und unser Anliegen ist es jetzt eben, diesen Artikel um den Bereich sexuelle und geschlechtliche Identität zu erweitern.
Mhm.
Es geht nicht nur um diesen Bereich, es geht auch um Kinderrechte, die hier mit aufgenommen werden sollen. Und überhaupt soll auch dieser Begriff der Rasse auch hier bei der Gelegenheit aus diesem Artikel gestrichen werden, weil aus der Zeit, wo man von Rassen bei Menschen gesprochen hat, sind wir eigentlich lange heraus, Gott sei Dank. Und das muss ja auch unbedingt aktualisiert werden. Dieses Projekt ist angelegt darauf, noch in dieser Legislaturperiode diese Änderung vom Grundgesetz in die Wege zu leiten. Und das ist ein schwieriger und langer Weg, eben auch diese Entscheidungsträger im Bundestag zu erreichen. Und daraufhin münzt sich auch diese ganze Aktion, die du schon angesprochen hast, eben diese Sichtbarkeit in den sozialen Medien, weil es eben nur so geht, immer wieder steht der Tropfen, höhlt den Stein, so darauf aus, aufmerksam zu machen, dass das wichtig ist. Und auch hier auch Fürsprecher zu finden, sei es jetzt in der Politik oder aus der bekannteren Gesellschaft, sind es Sportler oder Prominente, die sich dafür stark machen, ist leider und auch sehr, sehr wichtig, dass man auch diese Stimmen eben hört. Ne? Also wenn ich das sage, als Betroffener hat es eben eine andere Wirkung, nämlich eine kleinere, als wenn du eben jemanden findest, den Entscheidungsträger mit was anderem verbinden, mit dem Mainstream-Gedanken. Zum Glück sind wir nicht die katholische Kirche, wo solche Entscheidungen wahrscheinlich 500 Jahre oder noch länger dauern oder nie gefällt werden, sondern wir können selber aus der Community, aus der Gesellschaft dran arbeiten, dass ein Umdenken erfolgt. Warum ist uns das so wichtig? Sobald es uns gelingt, diese Ergänzung sexueller und geschlechtlicher Identität zu verankern, als Grundrecht, sind andere bereits erreichte rechtliche Gleichstellungen nicht mehr rückgängig zu machen, wie zum Beispiel die Ehe für alle. Und es wird auch leichter sein, das Transsexuellengesetz zu aktualisieren, eben vor dem Hintergrund, dass hier dann Grundrechte eingefordert werden können. Ja. Deshalb ist es uns so immens wichtig, dass hier unsere Rechte und unsere Anerkennung dann verankert werden im Grundgesetz und dann quasi immerwährend für unser Land gelten.
Das Ganze, du sagst es schon, man versucht das zu initiieren, dass es diese Legislaturperiode noch geschieht. Gibt es da einen aktuellen Stand, wo man da ist? Ich glaube, die diskutieren ja tagtäglich überwiegend über Corona im Moment. Das ist ja was uns natürlich da ein bisschen nicht gut in die Karten spielt.
Also zum Glück ist es so, dass natürlich ist das das allbeherrschende Thema in den Medien auch, aber es ist nicht das alleinige Thema in der parlamentarischen Arbeit. Also das läuft also schon natürlich und es ist ein Gesetzentwurf in der Planung, aber man versucht natürlich alle Beteiligten und Interessengruppen unter einen Hut zu bekommen und wir versuchen nun eben dieses Paket für die Änderung in einem zur Vorlage zu bringen. Okay. Und das ist auf dem Weg. Also das wird auf alle Fälle noch bis zum Sommer passieren. Aber es ist natürlich auch wichtig, bis dahin auch eine Grundstimmung zu erreichen, die das Ganze eben unterstützt. Ja.
Dann drücken wir da weiter die Daumen und alle ZuhörerInnen dort draußen können sich natürlich da beteiligen, die sozialen Medien schaut. Da gibt es diese Aktion Grundgesetz für alle. Da findet man tatsächlich diese komplette Informationen, auch wie man sich beteiligen kann. Da gibt die Stellen auf der Webseite auch Posts für die sozialen Medien zur Verfügung. Also man kann da schon sehr viel tun. Nochmal ganz kurz, um davon nochmal abzukommen, du hattest ja vorhin gesagt, das ist ja auch dieses Jahr wieder so die fraglich, wie geht's dieses Jahr weiter mit öffentlicher Arbeit der queeren Community? Wie ist es denn, welche Erfahrungen hat denn jetzt der CSD Deutschland da schon gesammelt, wenn wir über die Auswirkungen der Pandemie auf die Community selbst hat? Ich denke, da ist ja nicht nur, dass die CSDs nicht wie gewohnt stattfinden, sondern es gibt ja auch massive Einschränkungen, Bars, die einzigen Refugien, die es ja dann auch gibt, sterben aus. Was bekommt ihr da alles mit?
Ja, also es ist genau der Punkt, dass also unsere Community, die ja schon, sagen wir mal, in den letzten Jahren darunter gelitten hat, dass wir uns auch nicht mehr so persönlich getroffen haben, also die Anbahnung von Beziehungen oder Sekundendates erfolgen in der Regel über Apps, sind wir ganz ehrlich. Ne? Also da hat auch schon die Gastronomie und die Community in der Stadt schon mit drunter gelitten. Aber jetzt haben wir natürlich mit der Pandemie die Situation, dass die Fluchtpunkte oder die Begegnungspunkte jetzt schon seit über einem Jahr geschlossen sind. Das sind die Bars, das sind die Clubs, das sind auch die Saunen, wo nichts mehr läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist also, da sehen wir also auch eine große, große Gefahr, wenn diese Institutionen nicht überleben. Wir wissen, es haben natürlich schon einige die Segel gestrichen, aber die Betreiber von den Community-Ecken, den Bermuda-Dreiecks, auch in den großen Zentren, ich glaube, sie werden uns nicht verloren gehen. Auch wenn sie jetzt vielleicht schließen müssen, sobald die Möglichkeit besteht, denke ich, sind sie wieder da, vielleicht an einem anderen Ort. Und unser großes Anliegen ist es natürlich auch in die Community hinein, dann auch wieder präsent zu sein und auch diese Leute, die so viel Zeit, Geld, Manpower investiert haben, auch wieder dann zu unterstützen und auch wieder rauszugehen. Ich denke, das liegt sowieso im Interesse von allen, dann wieder rauszugehen und echte Menschen zu treffen. Aber dann bitte tut es auch in den Stellen, die von der Community betrieben werden, die für euch da sind und die auch eben Anlaufpunkte sind eben für das Coming Out oder für die Älteren oder einfach nur zum Kennenlernen, zum Schmökern, was es eben so gibt.
Ja. Sind wir da weiterhin guter Hoffnung? Es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Wir in Frankfurt hatten ja eine Aktion Rettet die queeren Bars. Ich denke, sowas Ähnliches werden andere Städte und sag ich mal Gemeinden mit Sicherheit auch tun. Und sobald wir dürfen, sollten wir natürlich auch das Angebot umgehend nutzen, damit die ihre großen Löcher, die in die Kassen herrschen, dann auch wieder auffüllen können.
Ja, sehe ich natürlich auch als Aufgabe von CSD-Organisatoren, wenn es die Möglichkeit wieder gibt, einen CSD durchzuführen, dann halt auch die Community entsprechend einzubinden und auch davon profitieren zu lassen, dass Menschen da sind und dass man sich auch hier gegenseitig wieder was Gutes tut. Ne? Ja. Oft ist es so, dass wir, sind wir ehrlich, auch die Gastronomen waren oft Nutznießer von einem CSD. Aber sie sind auch das ganze Jahr über eigentlich auch für die Community natürlich da. Und jetzt, wenn diese schwere Zeit endlich vorbei ist, hoffe ich sehr, dass die CSDs auch wieder auf die Gastronomie zugehen, auf die Saunen zugehen, auf die Bars und Clubbetreiber zugehen. Und sagt, lasst uns zusammen gegenseitig unser Herzschrittmacher sein. Genau. Und dass unser Herz für die Community wieder gemeinsam stark schlägt und wir füreinander da sind.
Wo wir wieder zu dem Wort Zusammenhalt kommen. Jetzt kommt ein ganz großer der Musikgeschichte, wie viele sagen, Freddie Mercury, der ja nie wirklich offen gesagt hat, dass er schwul ist, aber jeder wusste es wieder, ne? Wie es so eigentlich sein soll, kann man so sagen. Also bis gleich. Neue Version von einem Lied vorstellen kann, dies, was meistens nicht so beabsichtigt ist, aber ich finde es immer mal ganz cool, was es tatsächlich für verschiedene Versionen von solchen Klassikern gibt. Aber wenn ihr jetzt ein bisschen rumgetanzt habt, dann hat es doch seine Wirkung gehabt. Uwe, wir haben gerade über den Artikel 3 gesprochen, auch nochmal die aktuelle Situation überhaupt für die Community und alles, was an der Community angeschlossen ist sozusagen. Jetzt gucken wir aber mal ein Stückchen weiter und zwar so auf die europäische Schiene, bevor wir dann nachher auch über die verschiedenen Brennpunkte, nenne ich sie ja immer, in Europa sprechen. EPOA, das hatte ich ja anfangs schon angekündigt und es ist ja auch eine Organisation, die ich nenne es jetzt mal eine europäische Dachorganisation der europäischen CSDs oder der CSD-Dachverbände, so wie den CSD Deutschland. Habe ich das ungefähr so richtig verstanden oder überhaupt gar nicht?
Doch, so ungefähr.
So einigermaßen.
Ja. Also EPOA, die European Pride Organizers Association, ist auch eine Plattform, um CSD-Organisatoren zusammenzubringen. Das sind Einzel-CSDs, Mitglied, aber auch eben Dachverbände. Außerdem CSD Deutschland ist der Dachverband aus Schweden dabei, von Großbritannien, der irische Dachverband. Und die sind alle noch nicht so alt. Mhm. Und das spricht sich jetzt auch rum, dass das auch funktioniert, wenn man sich so ein bisschen national erstmal austauscht. Also es bilden sich auch gerade nationale Verbände in den Niederlanden, in Spanien und in Italien. Das wissen wir auch. Und die Schweiz ist auch mit dabei. Ja, EPOA ist wie gesagt diese große Gruppe, die eben versucht, hier die europäischen CSDs in einem Haus zu versammeln. Mhm. Das ist auch sehr, sehr spannend, weil wir ja in ganz Europa ein sehr diverses Bild haben, was die rechtliche Gleichstellung angeht.
Ja.
Also wir haben Mitglieder aus der Türkei und aus Georgien bis rüber zu den Azoren und Tromsø und Barentsbreit in Russland sind Mitglied, aber auch Malta im Mittelmeer. Also das ist so die Bandbreite, die da abgedeckt wird. Und das alles ist sehr, sehr spannend.
Mhm. Du bist natürlich auch oder hast ein Amt inne bei EPOA, richtig?
Ja, also es ist nicht natürlich, also das hat sich halt auch, ich bin da Vertreter schon viele Jahre und bin jetzt seit gut 2 Jahren auch einer der Vorstandsköpfe eben auch dort bei EPOA. Mhm. Auch der Vorstand ist relativ divers abgebildet. Ich habe eine Kollegin aus Griechenland und eine Kollegin aus Österreich, eine Kollegin aus Lettland und eine Kollegin aus Dänemark und eine Kollegin aus Spanien und einen Kollegen aus Norwegen. Und
Na, das
ist immer sehr, sehr informativ, auch uns schon allein aus diesen Blickwinkeln Europas uns auszutauschen. Mhm. Ja. Ja, also ich bin da auch mit im Vorstand, betreue die Mitglieder und verwalte die Kasse.
Aha. Das ist
nicht verkehrt, wenn man da einen Blick drauf hat. Und EPOA hat, als ich dort in den Vorstand gekommen bin, hatten wir 30 bis 35 Mitglieder. Da dachte ich noch, naja, da ist es ja nicht so viel Arbeit hier mit der Kasse, das kriegst du schon geregelt.
Mhm.
Ja, mittlerweile sind es 160 Mitglieder und das ist alles sehr, sehr spannend, aber man merkt es schon, es ist auch eine erfolgreiche Arbeit, dass so viele in so kurzer Zeit Mitglied geworden sind und sich da auch einbringen
mhm,
in dieses gemeinsame Netzwerk, obwohl auch natürlich hier wegen Pandemie relativ wenig persönlicher Austausch momentan stattfindet.
Leider, ja. Welche Projekte gibt es denn von EPOA, die oder wo steckt EPOA überall mit drin?
EPOA ist ein Mitglied von Interbreit, dem globalen Netzwerk, und deckt eben das Netzwerk für Europa ab. EPOA ist Lizenzgeber für den Europride, mhm, also die in der Regel jährliche stattfindende europäische Leuchtturm-CSD-Pride-Veranstaltung in Europa.
Mhm.
Und hat ansonsten natürlich die Finger drin, auch in Polen. Also EPOA unterstützt auch direkt das polnische Pride-Netzwerk, war Initiator der ersten polnischen CSD-Konferenz in Warschau letztes Jahr im Januar. Das ging gerade noch so über die Bühne vor zum Beginn der Krise.
Mhm.
Und es war das erste Netzwerktreffen, das überhaupt in Polen stattfand. Unter größter Geheimhaltung, muss man sagen. Also man hatte enorme Angst vor Demonstrationen oder vom Verbot, also nur von dieser Konferenz.
Mhm.
Es hat aber funktioniert. Und dafür haben wir auch dann auch Geld gesammelt von den Mitgliedern, um halt auch spezielle polnische Projekte der CSDs zu unterstützen. Das war ein großer Erfolg, muss man auf jeden Fall sagen.
Cool. Der European Pride ist sozusagen dann wird ausgelost, wo er dann stattfindet, oder gibt es da irgendeine Reglementierung, wann, wer, wie dran ist?
Nicht ganz.
Nicht
also
ganz?
Man muss sich bewerben.
Okay.
Ungefähr, ist jetzt übertrieben, aber so, wenn man sich für Olympische Spiele oder Fußball-Weltmeisterschaften bewirbt oder für die Eurogames, die Gay Games, man muss sich bewerben mit einer gewissen zeitlichen Vorlauffrist von mindestens 3 Jahren,
mhm,
und muss dann natürlich auch dann ein bisschen Werbung für sich machen durch ein Bitbook, dass ein selber sich eben beschreibt, wie stellen wir uns das vor, wie könnte ein Europride aussehen, wie finanzieren wir den, was sind unsere Ziele.
Mhm.
es gibt keine großen Auflagen dafür. Also die einzigen Auflagen von unserer Seite sind, dass eben eine Demo stattfinden soll mit dem politischen Charakter. Und das sollte eigentlich bei jedem möglich sein. Und es muss eine sogenannte Menschenrechtskonferenz stattfinden, über deren Ausgestaltung sich der Veranstalter dann letztendlich selber Gedanken machen muss, was mache ich da, wo lege ich da meinen Schwerpunkt hin? Ist es Homophobie im Sport? Ist es, wie ist LGBT-Rechte in der Wirtschaft? Geht es um Diversity in der Arbeit? Also da sind wir relativ flexibel, aber es muss eben einen solchen Austausch geben. Das sind die einzigen Auflagen, die es dann von EPOA dafür gibt.
Also schon ein bisschen Arbeit sozusagen.
Ja, von nichts kommt nichts.
Ja, das stimmt. Und wenn man ganz Europa dann zu Gast haben möchte, dann muss man auch ein bisschen ranklotzen. Ne?
Das wäre natürlich immer schön, ja.
machen wir jetzt noch mal ein bisschen Musik und dann sprechen wir tatsächlich auch mal so über die Lage in Europa und den verschiedenen, ich nenne es jetzt mal Brennpunkte. Und ich denke, wir werden jetzt einfach mal Janelle Monáe das Wort geben.
Das denke ich auch, die kann das ja.
Ne? Ja. Mit Prince natürlich. Zonen gesprochen, die ein bisschen brenzlig sind in Europa. Die Lage in Europa, Polen hattest du ja schon mehrfach angesprochen, da ist es ja die Kirche, der Staat selber, der da inzwischen, wie du schon sagtest, diese LGBT-Free-Zones eingerichtet haben. Eine ist, glaube ich, jetzt tatsächlich auch wieder zurückgerudert. Wie wirkt sich denn das dort in Polen aus? Ihr habt ja da die Connections hin und arbeitet mit den Menschen dort zusammen. Wie empfinden die das im Land eigentlich und wie kommt es, dass das so einen riesen Zuspruch plötzlich bekommt?
Ja, also wir haben da zwar schon natürlich Kontakte, aber um das nachvollziehen zu können, ist es schon sehr, sehr schwierig. Ich glaube, am ehesten kann man anknüpfen daran, dass man halt immer von eigenen Problemen, sei es jetzt mal bei der Regierung oder bei der Kirche, gerne ablenkt, indem man eben Feindbilder oder andere schwarze Peter gerne aufzeigt. Das sind sehr gerne, wird da unsere Community genommen oder eben geht es auch um Frauenrechte. Das sehen wir jetzt aktuell gerade eben in Polen und auch in der Türkei. Das wissen wir alle. Die Türkei ist aus dem Vertrag ausgestiegen, dass Frauenrechte eben zementiert, aus dem Istanbul-Abkommen. Das große Problem für die Frauenbewegung in der Türkei ist, dass sie sich auch mit der LGBT-Community solidarisiert hat.
Okay.
Und also die eigentliche Stoßrichtung auch ist diese homophobe Haltung eben aus der Regierung heraus, die sich sowohl gegen Schwule und Lesben als auch gegen Frauenrechte abzieht. Und dasselbe erleben wir eben in Polen. Da geht es hier um das Abtreibungsgesetz, wo jeder normale Mensch sagt, Entschuldigung, wir können alte, weiße Männer darüber entscheiden, was Frauen zu tun und zu lassen haben.
Ja.
Und das Entsetzen bei normalen Menschen ist groß, aber es gibt eben eine große Community in Polen, die streng gläubig ist, die auch von der Kanzel vorgebetet bekommen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und die Leute glauben das. Es geht ihnen zum Teil wirtschaftlich schlecht. Und da sucht man natürlich irgendwelche Ventile. Und leider Gottes ist es halt hier auch selten die Regierung, die dann auch noch großzügig teilweise von der EU finanziert wird. Das erlebt man halt auch in Ungarn. Ja. Also es fließen Milliarden dorthin, aber der Machthaber tut und lässt, was er will. Was wir aber auch sehen, es gibt andere Beispiele, also zum Beispiel auch wieder Ungarn, die Stadtregierung in Budapest ist sozialdemokratisch und die tun im Prinzip, was sie können, um ein normales Leben auch für unsere Community zu ermöglichen. Aber alles im Rahmen der gesetzlichen Gegebenheiten. Und wenn der Gesetzgeber eben die Daumenschrauben immer weiter anzieht, ist es halt schwieriger. In Polen merken wir es eben auch. Da gibt es tatsächlich so ein Ost-West-Gefälle. Je westlicher auch auf der Landkarte die Landkreise und Städte sind, desto LGBT-freundlicher ist es. Aber eben der Osten und insbesondere der Südosten in Polen scheint da leider abgehängt zu sein.
Auch anfällig dann dafür zu sein, wenn es dann um die Suche von Ablenkung oder schwarzen Peter, wie du schon so schön gesagt hast, geht. Tschetschenien, Russland, da gab es ja vor wenigen Jahren diese, ich sag jetzt mal, Massenhetzjagd homosexuelle Menschen hauptsächlich, natürlich auch Transmenschen und alles, was der Community angehört. Habt ihr da ein paar Erfahrungswerte, wie es da inzwischen aussieht?
Also diese große Verfolgungswelle, die es da gegeben hat, von der was aktuell uns auffällt, ist tatsächlich, dass in Einzelfällen sehr streng vorgegangen wird und die Leute auch tatsächlich immer noch ins Gefängnis gesetzt werden und da auch gequält werden und zum Teil mit dem Tod bedroht. Das große Problem ist, dass auch in dieser russischen Republik Tschetschenien von oben herab ein großer Machismus gelebt wird. Das heißt also, der Mann zählt alles, also die Frau natürlich mal wieder gar nichts und alles, was nicht männlich ist, hat keinen Lebenswert. Und das dieses Negieren, das geht bis in die Familie hinein. Das heißt also, wenn sich jemand outet und ist in eine Familie hineingeboren, die null Toleranz lebt, dann hat er tatsächlich, in dem Fall ist es nur ein Der, mit dem Tod zu rechnen oder wirklich mit einer gravierenden Verfolgung. Und diese Menschen halt auch aus Russland, wo man auch dieses unsägliche Gesetz Antipropagandagesetz für LGBT seit Jahren haben, diese Menschen versuchen natürlich, diese Länder zu verlassen. Und das ist halt auch gelingt auch nur unter größten Anstrengungen und ist auch gefährlich und dann kommen sie zu uns und beantragen Asyl und dann versuchen wir natürlich auch nach unseren Möglichkeiten diese Menschen zu unterstützen, insbesondere weil wir wissen, dass sie zu Hause eben mit dem Tode bedroht werden und dann versuchen wir sie hier bei uns halt auch unterzubringen und sie bei ihrem Asylantrag zu unterstützen.
Was natürlich nicht das immer gelingt. Das habe ich
vorhin bei der Vorstellung vom CSD Deutschland leider vergessen, dass wir außer dem Vorstand auch Beiräte haben für Bi- und Transmenschen und auch für den Sport und halt auch insbesondere für queere Geflüchtete und da zählen natürlich nicht nur die Geflüchteten aus den arabischen Ländern dazu, sondern eben auch die aus Osteuropa, die eben auch hier ihren Asylgrund belegen und bei uns Asyl bekommen sollen. Und vergessen habe ich auch, und das möchte ich jetzt gerade mal reinschieben, weil mir das einfällt, unser Transbeirat Joshua Tuya ist auch zum Vorstand gewählt worden vor 2 Wochen. Und da bin ich auch sehr froh, dass wir also den Vorstand für den Bereich Trans auch haben erweitern können, sodass wir ja noch diverser aufgestellt sind und halt auch einen Fachmann hier in dieser Position haben, um halt auch hier kompetenter Ansprechpartner für die Trans-Community zu sein.
Sehr schön, gut gemacht und ja, Grüße an Joshua, war ja auch schon hier in der Sendung. Ja, ihr bekommt jetzt mal ganz kurz Conchita Wurst auf die Ohren und dann kommen wir schon wieder zurück, weil die Zeit rennt wieder. Das ist immer so schön, wenn man Gäste hat, die auch viel zu erzählen haben und da geht aber nur leider die Zeit immer so schnell vorbei. Also Conchita, wir quatschen heute Abend ziemlich viel, was auch echt viel Spaß macht und dementsprechend müssen wir uns halt jetzt am Ende noch ein bisschen beeilen, dass wir auch noch unseren letzten Punkt hier durchgepeitscht bekommen sozusagen. Nein, weil da wir ja jetzt gerade auch von den europäischen, sag ich mal, Brennpunkten gesprochen haben für queere Menschen, im Moment gibt es auch so eine Aktion LGBT Freedom Zone, abgeleitet von diesen LGBT Free Zones. Kannst du uns dazu was sagen? Du kannst das mir besser erklären, mit Sicherheit, wie ich es kann.
Nee, kein Ding. Also natürlich gab es natürlich große Kritikpunkte und Kritikerinnen bezüglich dieser polnischen Initiative. Da haben wir jetzt gerade davon gesprochen und das landete auch natürlich im Europäischen Parlament. Und innerhalb vom Europäischen Parlament gibt es auch eine LSBTIQ-Gruppe von Abgeordneten und Abgeordnetinnen dort, die sich für uns stark machen oder zur Community gehören. Und die haben also diese LGBT Freedom Zone-Initiative begründet. Und es geht ja eben darum, sich bewusst als Stadt oder Kommune oder auch als Landkreis zu positionieren als LSBTIQ-freundliche und willkommen heißende Stelle. Und das greift also europaweit. Und jetzt haben wir halt auch den Effekt, dass auch in Polen sich Städte und Gemeinden zur LGBT Freedom Zone erklären. Das heißt also, in Polen haben wir nun so zwei Lager, die gegenseitig oder miteinander auskommen müssen. Mhm. Und dass es da eben auch eine Auseinandersetzung auf der Ebene gibt. Und das ist ein sehr positives Ding, eine positive Entwicklung, die eben hier aus Brüssel herauskommt und die wir natürlich auch unterstützen.
Gibt es da, wie jetzt auch bei der Grundgesetz, also Paragraph 3 im Grundgesetz, gibt es auch da irgendwie Informationen oder wo man sich Dinge, sag ich mal, auch diese Posts oder sonst was in der Art klauen darf? Du guckst auch, okay, dann finden wir das noch raus.
Das finden wir noch raus, ja. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Hörner plappern hören. Das kriege ich raus, ne? Brüssel ist nicht aus der Welt.
Das stimmt, nein, hätte ja sein können. Ist natürlich eine Sache, die man auch vor Ort weiterbringen kann. Ich sage jetzt mal gerade so lokale Vereine und Organisationen, um da zu unterstützen, weil ich denke, das natürlich ein Zeichen auch gibt und mit Sicherheit unter Umständen auch diese Geschichte Grundgesetz unterstützt so ein bisschen, um da noch mehr Sichtbarkeit zu schaffen. Wir haben vorhin auch nochmal ganz kurz den Interpride bzw. World Pride angesprochen. Also Interpride ja auch nochmal eine autarke Organisation, die aber dann weltweit agiert. Kannst du uns da kurz nochmal was zu weltweit nehmen? Oder so einigermaßen weltweit?
Ja. Mittlerweile, ja. Also es ist, ein Verein, sage ich jetzt mal, der in den USA gegründet wurde, mit dem Anspruch, auch wieder CSD-Organisatoren global zusammenzubringen. Und jetzt, nach langen, langen Jahren, gelingt es nun immer mehr auch tatsächlich das mit Leben zu füllen, nachdem sich über lange Jahre Nordamerikaner und Europäer da versammelt haben, ist es jetzt also tatsächlich eine globale Geschichte mit Teilnehmern und Mitgliedern aus Südamerika, aus der Karibik, aus Afrika, aus ganz Ozeanien, aus dem Pazifikraum sogar und aus Asien. Und das ist echt eine riesen eine Geschichte, dass es jetzt so am Leben ist und ein Austausch im stattfindet. Und das ist auch eine sehr divers aufgestellte Organisation mittlerweile, aber eben durch die Größe und die verschiedenen Ausrichtungen und, sagen wir mal, Schwerpunkte auch in den Ländern, das gibt eben auch die gesetzlichen Regelungen vor Ort eben vor, gibt es hier auch schon sehr, sehr große Unterschiede. Mhm. Und da haben wir noch lange dran zu arbeiten.
Ein großes Event ist ja dann der sogenannte World Pride, der dann stattfindet, wie eben dieses Jahr in Dänemark. Wie einfach oder wie schwer, ich sage jetzt mal so, wahrscheinlich für Europäer oder Nordamerikaner ist es ja kein Ding, sich da zu bewerben. Aber wenn man jetzt so in diese Länder schaut, in Afrika, vielleicht Asien, gab es da Bewerbungen? Kannst du da was zu sagen, wie einfach oder ob die sich überhaupt dafür bewerben?
Also man kann sich natürlich bewerben. Einfach ist es nicht. Also dann komme ich wieder zurück zu dieser Ausschreibung Olympische Spiele. Das ist also wahrscheinlich kurz davor, weil es ist sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr auch kompliziert. Es gibt ein ganzes Anforderungsbuch, das nach Möglichkeit erfüllt werden soll. Das dient natürlich auch der Sicherheit vom Ausrichter, dass er sich finanziell nicht übernimmt, aber es gibt natürlich auch Vorgaben, die zu erfüllen sind, halt auch vor dem Hinblick, das soll eine diverse Veranstaltung sein, es sollen so viele wie möglich die Möglichkeit haben, teilzunehmen, alle sollen teilnehmen und da ist natürlich nicht jeder so aufgestellt. Ne? Wenn jetzt ein CSD, der ein Budget von 15.000 Euro hat, wie es viele bei uns in Deutschland gibt, wird das nicht stemmen können.
Okay.
Aber
und ein World Pride.
Also World Pride hat oft eben auch hat ein großes Schaufenster Charakter, also der Selbstdarstellung und hier sind wir, kommt alle zu uns.
Okay.
Während Europride doch viel politischer ausgerichtet ist. Das darf ich, glaube ich, sagen. Die nächsten Europride nach Kopenhagen dieses Jahr finden in Belgrad in Serbien statt und dann nächstes Jahr und in 23 in Malta und 24 in Thessaloniki. Also das sind dann die ersten Europrides, die in Südosteuropa stattfinden. Und es ist auch Absicht, dass hier die Community auf dem Balkan und Türkei nah eben unterstützt wird. Ne? Und nach Kopenhagen wurde jetzt der nächste World Pride vergeben in 2 Jahren, 2023 nach Sydney in Australien. Und es ist halt das erste Mal, dass so eine Großveranstaltung auf der südlichen Halbkugel stattfindet. Und sie sind auch angetreten, wirklich wir haben hier die Strahlkraft von Australien aus in den pazifischen Raum und auch in Südostasien. Wir haben hier die Kontakte nach Indonesien, nach Indien und nach China, nach Japan. Und wir möchten das alles hier, dass hier der Fokus drauf ist. Und das ist auch eine gute Entwicklung, dass es mal nicht so europäisch oder nordamerikanisch ist.
Also ein Türöffner auf der anderen Seite der Weltkugel. Ja. Uwe, wir könnten wahrscheinlich noch ewig lang weiterquatschen mit all den Dingen, die es da so gibt, gerade von den verschiedenen Organisationen. Und natürlich kannst du natürlich sehr viel von den ganzen World and European Prides erzählen, die stattgefunden haben, wo du schon alles warst.
Den kann ich jetzt.
Ja, das wahrscheinlich auch die man unter der Hand erzählen muss. Ich danke dir nochmal sehr, 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 sehr für deine Zeit heute Abend an einem Ostermontag. Du warst heute sozusagen unser Osterhäschen. Und wünsche dir ganz viel Kraft und Erfolg noch bei deiner ehrenamtlichen Aufgabe. Ich hoffe, dass wir uns auch bald irgendwann mal wiedersehen. Und euch da draußen wünsche ich euch eine geruhsame Nacht, eine gute Woche, auch wenn sie jetzt wieder kalt wird. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und in diesem Sinne, bleibt unanständig und habt Spaß.
Aloha.
Ciao, ciao.
Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Niemand hat an der Uhr gedreht. Es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche, gleicher Sender, gleicher Sendeplatz. Wird wieder queerer Talk gemacht. Aloha.